Genau, denn die Grausamkeit geht noch weiter. Nur 4 Tage nach der Vollstreckung der Todesurteile aus unserem ersten Prozess wurden gleich 11 weitere Personen aus den umliegenden Dörfern der Hexerei beschuldigt, verhaftet und verhört.
Moin und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Podcast-Serie zu Hexen und Hexenverfolgung in Schleswig-Holstein. Nachdem wir in der letzten Folge über die unterschiedlichsten Hexenbilder gesprochen haben, wollen wir heute über die Hexenverfolgung und dabei über 2 ganz konkrete Hexenprozesse sprechen, bei denen 15 Personen ihr Leben verloren. Diese haben sich im Jahre 1686 auf dem Gut Schmohl zugetragen, welches in Schwartburg bei Lütjenburg an der Ostsee liegt. Heute mit dabei habe ich Selina und Christina, die sich ausgiebig mit diesen Prozessen beschäftigt haben.
Herzlich willkommen.
Hallo, wir haben ein paar spannende Fälle heute mitgebracht.
Na, dann lasst uns nicht länger warten. Welche Fälle habt ihr uns denn mitgebracht?
Ja, wie schon gesagt, haben wir uns mit den Hexenprozessen auf Gut Schmohl beschäftigt. Und dazu haben wir ein Buch gelesen, das heißt Gut Schmohl in dunkler Zeit, von dem Historiker Manfred Jakobsen. Genau, und im ersten Fall werden wir uns mit Mette Schlan beschäftigen. Mette Schlan war eine bekannte Persönlichkeit in Todendorf. Das liegt ungefähr 5 Kilometer östlich von dem Gut Schmohl. Leider jedoch nicht im positiven Sinne. Bereits 20 Jahre vor dem heutigen Fall, also in den späten 1660er Jahren, wurde sie in einem früheren Prozess als Hexe beschuldigt. In diesem Prozess wurde sie zwar nicht verurteilt, aber dennoch hat die Dorfgemeinschaft sie verstoßen. Mette stammte aus einer sehr armen Familie und lebte zusammen mit ihrem Mann in einer kleinen Karte.
Das stelle ich mir sehr ungemütlich vor, da Karten meistens nur 1 bis 2 Zimmer hatten, ohne richtigen Fußboden, lediglich gestampfte Erde. Im Winter mussten sich in diesem Raum sogar oft Tiere und Menschen zusammen aufhalten. In unserem Fall im März 1686, der besonders kalter und feuchter Monat war, stelle ich mir die Lebensbedingungen besonders unangenehm vor. Vor allem waren die Bewohner einer Karte oft sehr arm, da sie weder Anteil an der Feldgemeinschaft noch an irgendwelchen Gütern hatten. Sie waren dementsprechend von den wohlhabenden Bauern abhängig.
Ja, wir können uns wohl vorstellen, dass Mette kein besonders gutes Leben im Dorf hatte. Leider sollte sich ihr Leben noch weiter verschlechtern, denn im Jahr 1686 wütete eine Krankheit in den Dörfern, die viele Dorfbewohner befiel. Wir können leider heute aber nicht mehr genau sagen, welche Krankheit es war.
Das ist ja auch gar nicht so wichtig. Für die Dorfbewohner war nämlich klar, dass Hexerei am Werk gewesen sein muss. Und hierfür konnte nur Mette verantwortlich gewesen sein.
Ja, genau, denn Mette und Margarete Hader, die Frau des Unterschreibers, gerieten in einen Streit. Und kurz nach diesem Streit erkrankte auch Margarete an derselben Krankheit.
Bevor wir weitermachen, sollten wir vielleicht einmal noch mal kurz erklären, was ein Unterschreiber überhaupt ist. Ein Unterschreiber war eine Person, die das Vertrauen des Grafen oder des Gutsherrn hatte und oft in seinem Namen Dinge unterzeichnen durfte.
Ja, sehr guter Punkt. Diese Leute genossen ein hohes Vertrauen des Gutsherrn.
Ja, aber als Hexe bezeichnet zu werden, bedeutete ja noch lange nicht, dass man auch wegen Hexerei angeklagt wurde. Die bloße Anschuldigung, eine Hexe zu sein, war damals wie heute höchstens eine Beleidigung. Um dennoch tatsächlich verurteilt zu werden, musste man im nach damaligen Recht einen sogenannten Schadenszauber gestehen.
Da hast du völlig recht, aber genau das wird in dem Fall auch passieren. Margarete starb nämlich an der Krankheit und sagte kurz vor ihrem Tod aus, dass Mette sie krank gemacht habe. Dies veranlasste ihren Ehemann, Mette beim Verwalter der Güter Hohenfelde und Schmohl wegen Hexerei anzuklagen. Und wie wir ja bereits wissen, hatte Margaretes Mann eine Vertrauensstellung bei dem Grafen, die die Hexenanschuldigungen bei dem Gutsherrn noch gefährlicher für Mette machten.
Also bestand ihr Schadenszauber darin, dass Mette Margarete krank gemacht haben soll?
Ja, richtig. Ein Schadenszauber hieß nämlich, jemanden direkt oder indirekt durch Beschädigung seines Besitzes Schaden zuzufügen, was Margarete ja angeblich durch die Krankheit getan hatte, woraufhin der Verwalter den Gutsherrn Graf Christoph von Rantzau über die Anklage informierte.
Ah, Rantzau. Witzig. Der Name ist hier in Schleswig-Holstein ja sogar bis heute eine feste Größe, mit Gütern in Breitenburg und Rastorf zum Beispiel, die sich immer noch im Besitz der Familie befinden. Christoph Rantzau selbst soll ja eher für seinen Geiz, seine Strenge und den katholischen Glauben bekannt gewesen sein, der hier im Norden eher eine Seltenheit war.
Ja, das stimmt. Mette wurde dann nämlich, um nochmal zurückzukommen jetzt zu unserem Fall, am 26. März 1686 verhaftet und im Keller des Gut Schmohl eingesperrt. Bereits am nächsten Tag begann dann ihre Befragung.
Findest du Befragung nicht ein bisschen nett formuliert? In den Protokollen steht zwar nichts von Folter, aber der Historiker Manfred Jakobsen, der diesen Fall detailliert aufgearbeitet hat, geht davon aus, dass die Protokolle in Bezug auf die Folter lügen. Wir sollten uns vielleicht fragen, wie glaubwürdig wir diese Protokolle finden.
Ja, das ist ein berechtigter Einwand. Quellenkritik ist immer wichtig. Die Protokolle sind leider jedoch das Einzige, was wir wirklich haben. Und dementsprechend müssen wir weiter mit ihnen arbeiten.
In den Verhörprotokollen steht, dass Mette Teil des Hexenprozesses von vor 20 Jahren gewesen ist. Aber es ist auch notiert, dass Mette bestritt, schuld an Margaretes Tod gewesen zu sein und auch bestritt, schuld an der Krankheit gewesen zu sein.
Aber Mette hat doch später gestanden, Margarete krank gemacht zu haben, oder? Und außerdem benannte sie im Verhör noch drei andere Hexen, darunter auch ihren eigenen Vater.
Ja, das spricht in meinen Augen schon eher für die Foltertheorie, die Jacobsen bereits angeführt hat. Denn wer bezichtigt schon seinen eigenen Vater?
Ja, unter Folter gestanden die anderen Angeklagten ja auch noch, dass sie selber Hexen seien und Hexerei betrieben haben. Was dazu führte, dass Mette, ihr Vater und die beiden anderen Angeklagten zum Tode verurteilt wurden. Später wurden dann alle angeblichen Hexen verbrannt.
Aber was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass die Angeklagten vor dem Verbrennen erwürgt wurden. Weil ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Damals galt das als weniger grausam.
Ja, das stimmt. Jacobsen vermutete jedoch, dass dieses Detail verschwiegen wurde, um die anderen Dorfbewohnern Angst zu machen. So hielt sich entgegengesetzt der damaligen Praxis, die in weiten Teilen Europas tatsächlich verbreitet war, der Mythos, dass Hexen bei lebendigem Leibe auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden.
So endet dann der erste Schmoler Hexenprozess mit der Hinrichtung von Mette Schlan, Engel Otten, Hans Lüttke und Silke Nipp. Es verloren hier 4 unschuldig Verurteilte ihr Leben. Anschließend kann man noch festhalten, dass den Dorfbewohnern damit eine Möglichkeit gegeben wurde, unliebsame Nachbarn durch einfache Beschuldigung loszuwerden, oder?
Genau, denn die Grausamkeit geht noch weiter. Nur 4 Tage nach der Vollstreckung der Todesurteile aus unserem ersten Prozess wurden gleich 11 weitere Personen aus den umliegenden Dörfern der Hexerei beschuldigt, verhaftet und verhört.
Und bei den Verhören ist es auch echt auffällig, dass hier zum ersten Mal das Motiv der Hexensekte zu finden ist. Also eine Art geheime Gesellschaft, in der Hexen geheimes Wissen und Fähigkeiten austauschten. Denn von den 11 Angeklagten wurden bereits 5 im ersten Prozess benannt und die anderen Angeklagten, bei denen handelt es sich ebenfalls um schon seit längerer Zeit verdächtigte Personen.
Das passt zu den damaligen Hexenbildern, denn angeblich haben Hexen sich da regelmäßig auf dem Blocksberg zum Hexensabbat getroffen.
Ach, deshalb konnte auch jede der angeklagten Hexen eine andere Hexe benennen, wenn sie sich ja eh alle als Gruppe getroffen haben. Dazu kommt auch, dass immer wieder bereits verurteilte Hexen benannt wurden. Und auch deren Familien, die schon länger mit der Hexerei in Verbindung gebracht wurden, wurden immer wieder angeklagt.
Genau, aber Hexerei scheint nicht vererbbar zu sein. Stattdessen wird Hexerei übergeben. Die meisten Angeklagten haben ausgesagt, dass sie etwas gegessen haben, das ihnen von einer Hexe serviert wurde, bevor ihnen anschließend der Teufel in Form von zum Beispiel Tiergestalten mit verschiedensten Namen erschien.
Moment nochmal, ganz fix für mich, damit ihr mich noch einmal abholt. Man glaubte wirklich, dass sich Hexen auf dem Blocksberg, also dem Brocken im Harz, trafen, um Ritualen nachzugehen, wie ums Feuer tanzen und hämisch zu lachen?
Ja, fast. Die erste, die über den klassischen Hexensabbat berichtet, war Trine Möller.
Oh ja, auch eine tragische Figur. Sie war auch schon in dem ersten Hexenprozess vor 20 Jahren angeklagt, da wo Mette auch schon angeklagt wurde. Und da hat sogar ihr eigener Mann gegen sie ausgesagt. Also auch wieder jemand, der schon lange als Hexe bekannt war.
Ja, genau. Wieder jemand, der sowieso schon außerhalb der Gesellschaft lebte und zu einer Familie gehörte, die als Hexenfamilie bekannt ist. Sie wurde befragt und erzählte, dass sie auf dem Blocksberg Feste mit schwarzen Speisen gefeiert haben. Zum Blocksberg sind sie dann auf Tieren oder Gegenständen geritten. Und so nennen einige der Befragten sogar, dass sie auf Krähen oder Katzen oder sogar auf einem Pflug dahin geritten sind.
Okay, es klingt alles schon sehr skurril, aber wenn Hexerei damals eine freie Entscheidung war, was motivierte die Menschen, sich dann der Hexerei zuzuwenden? Sie mussten ja immer damit rechnen, für ihre Hexerei auch hingerichtet zu werden.
Laut den Protokollen haben die Menschen ausgesagt, dass ihnen vom Teufel Reichtum versprochen wurde. Ich persönlich finde, dass die Fragenkataloge sehr suggestive Fragen beinhalten, die das Bild reicher Bauern widerspiegeln, die scheinbar der Meinung waren, dass Geld der einzige Grund gewesen wäre, sich mit dem Teufel einzulassen.
Ja, wieder diese tollen Protokolle. Manfred Jacobsen stellt die Glaubwürdigkeit dieser Protokolle stark in Frage. Er sieht, dass die Protokolle sehr einseitig zugunsten des Grafen formuliert sind. Zum Beispiel berichten sie, dass nur dann nach dem Teufelsmahl gesucht wurde, wenn tatsächlich auch eins gefunden wurde.
Das Teufelsmahl ist ein kleines Mahl, bei dem man geglaubt hat, dass wenn man dort reinsticht, mit einer Nadel zum Beispiel, dass es dann nicht blutet. Dieses Teufelsmahl wurde nur bei einer einzigen Verdächtigen, nämlich Engel Stötteroge, gefunden. Bei allen anderen wissen wir nicht, ob auch nach dem Mahl gesucht wurde, da dies nicht in den Protokollen vermerkt ist.
Was mir gerade da auffällt, ist, dass das Hexenbild in diesen Verhören sehr ähnlich wirkt und das Verfahren mir schon fast schematisch vorkommt. Gab es einen Grund dafür?
Ja, den gab es tatsächlich. Der Graf war in seiner Jugend für sein Theologie- und Jurastudium viel im südlichen Europa unterwegs und brachte die Vorstellung von seinen Reisen weg und propagierte dann das Hexenbild unter seinen Leibeigenen auf seinen Gütern. So waren die Hexenbilder irgendwann Teil der damaligen Lebenswelt der Angestellten und Leibeigenen.
Ja, zusätzlich haben die ja auch alle zusammen in einem Raum gesessen und wurden zusammen gefangen gehalten. Da haben die sich vermutlich auch ausgetauscht.
Genauso war es ja auch im ersten Fall bei Mette. Der Dorfarzt hielt Hexerei für eine plausible Erklärung für die Krankheit. Das ist nicht unwahrscheinlich, da der Glaube an Zauberei und den Schadenszauber damals so ein fester Bestandteil der Gesellschaft war.
Ja, und einige Hexen beschreiben ja auch Sachen, die es tatsächlich gegeben hat. Zum Beispiel überreichte der Teufel ja immer dieses schwarze Saat namens Mutterkorn. Tatsächlich ist das ein Schlauchpilz, der oft auf Getreiden wächst, wenn es in feuchter Umgebung gelagert wird. Dieser Schlauchpilz produziert Stoffe, die halluzinogene Wirkung haben. Und zusammen mit dem feuchten Wetter damals könnte das durchaus eine plausible Erklärung für die Krankheit im Dorf gewesen sein.
Genau. Zusätzlich gab es dabei auch Dinge, die man leicht hätte überprüfen können. Und diese wurden einfach ignoriert. Ein Angeklagter hat zum Beispiel ausgesagt, dass er angeblich das weiße Pferd von einem Nachbarn verhext hat. Jedoch hatte dieser Bauer noch nie in seinem Leben ein weißes Pferd. Die anderen vorgebrachten Alibis der Angeklagten wurden auch einfach nicht überprüft oder ignoriert.
Ja, wie aus unseren Quellen hervorgeht, hat der Graf sich sogar teilweise aktiv dagegen entschieden, diese Widersprüche aufzuklären. Außerdem hat er den Angeklagten den geistlichen Beistand verwehrt, was tatsächlich seine rechtliche Pflicht gewesen wäre. Erst kurz vor der Hinrichtung ließ er die Pastoren rufen, was diese daraufhin auch scharf kritisierten.
Moment nochmal, also befürwortet die Kirche die Hexenverbrennungen gar nicht? Ich dachte immer, die Kirche war die treibende Kraft hinter der Hexenverfolgung.
Teilweise. Die Kirche war hier nicht gegen die Hexenverbrennung als solche. Hier wurde lediglich der Prozess kritisiert, also die Art und Weise, wie der Graf vorging bei seiner Hexenverfolgung. Der Graf brach nämlich nicht nur das Gesetz, sondern verstieß auch gegen verschiedene kirchliche Konventionen.
Zum Beispiel beteuerten einige der Angeklagten ihre Unschuld vor den Pastoren und eine der zum Tode verurteilten Frauen soll sogar schwanger gewesen sein. Daraufhin baten die Pastoren zwar um Aufschub der Hinrichtung, aber der Graf lehnte dies ab.
Um die Richtigkeit der in diesen Protokollen enthaltenen Informationen zu beweisen, lieferte der Graf die Protokolle an die Pastoren. Er sagte zwar, und das ist jetzt ein Zitat, dass die Pastoren ihm den Prozess schwerer machen würden als die Vorgänger vor 20 Jahren, denn damals hätte er noch ohne Probleme Hexen verbrennen können.
So endet dann der zweite Hexenprozess des Grafen mit der Hinrichtung von Klaus, Trine, Abel und Peter Möller, Klaus und Engel Stötteroge, Horn und Abel Schöning, Sieke Seemer, Decke Bünz und Hinrich Steffen. Diese Hinrichtungen sollten für den Grafen jedoch auch nicht ohne Konsequenzen bleiben, denn schon bald sollte ihm selbst der Prozess gemacht werden. Erst einmal möchte ich aber Selina und Christina für diese spannenden Einblicke in die beiden Hexenprozesse auf Gut Schmohl danken. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns anschauen, ob der Graf für seine Taten zur Rechenschaft gezogen werden konnte. Macht's gut und tschüss.